Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein kleiner Hennes.
Das hat ja beinahe geklappt, du.
Das hat beinahe. Ich habe trainiert daheim und habe auch geguckt, dass ich auch dich nicht enttäusche. Was? Weil, nee, weißt du, du hast mich die letzten Folgen, hast du mich dermaßen zusammengeschissen, dass ich dachte, das lasse ich nicht auf mir
Ja, aber sitzen. So ist das doch zwischen Ossis und Wessis. Der Wessi scheißt den Ossi zusammen und der Ossi macht, was er will.
Bitte nicht sechseln, das kannst du nicht. Also
natürlich kann ich sechseln, entschuldige mal bitte, ich kann ganz gut sechseln.
Aber weißt du, was das Schärfste ist? Dass unser Lieblingsschwester-Podcast mit Martina Brandl, mit M&M, ja, Martina Brandl und Martin Rosengarten. Drückst du mal Rekord?
Ja.
Ja, Martina Brandl, meine Busenfreundin, ja, die hat doch tatsächlich in der aktuellen Folge behauptet.
Du hast Busen gesagt.
Ja, Busen, er hat Busen gesagt.
Mein Brustfreund.
Busenfreundin.
Nee, nee. Ja.
So, ja, die hat behauptet, ich könnte nicht richtig sechseln. Es ist eine Unverschämtheit.
Wieso das denn? Du bist doch daher.
Natürlich, ich prangere das an, das ist eine Unverschämtheit.
Du sprichst doch normal. Also wenn einer das Sächsische in seinen ganzen Variationen und Feinheiten richtig machen kann, das bist ja wohl du das.
Ja. Ich und Olaf Schubert, genau, wir machen das.
Olaf Schubert auch. Olaf Schubert hat natürlich dieses tief dresdnerische
Mo. Das ist mehr so ein Singsang. Das muss man vielleicht auch mal so sagen für alle Sachsen, die jetzt zuhören. Ich bin Leipziger, der Olaf Schubert, der Schubert Olaf, der kommt eben aus Dresden. No? Der spricht eben anders. Nö. So, das ist eben das Dresdner Sächsische. Die haben diesen merkwürdigen Singsang und die aus Chemnitz, also Chorm-Hochstadt, die sprechen wieder ganz anders. Das kann ich gar nicht.
Meinst du Chemnitz? Meinst du die Kulturhauptstadt demnächst?
Ja, ich rede natürlich von der Kultur. Also weißt du was? Am Anfang habe ich gebrüllt, dass Chemnitz Kulturhauptstadt wird, aber ich war ja schon mal da. Du ja auch, oder?
Ja.
Also keine andere Stadt hat es so verdient wie Chemnitz.
Ja, natürlich. Da sind wir. Aber wie kommt denn die Frau Brandl darauf, mit ihrem schwäbisch-berliner Duktus da dich zu
Ich glaube, das ist ein ganz
perfider. Was erlauben Brandl?
Ich glaube, das ist ein ganz perfider Plan, dass sie einfach wieder in unserem Podcast vorkommt.
Du, die haben uns aber sowieso schon am Schlawittchen, weil wir machen ja jedes Mal Werbung für die.
Ja, immer.
Das ist ja egal, immer um was es geht.
Ja, aber die ja auch für uns, muss man auch dazu sagen. Und wir machen die ja auch nach. Die haben eine Patreon-Seite und wir haben eine Patreon-Seite.
Ja. Das ist absolut richtig. Apropos Leipzig, Thomas, was war denn da los bei euch jetzt in Leipzig? Was ist denn das da?
Ich weiß nicht, wovon
hier?
Du redest. Ich war am Samstag marschieren, das ganze Land war schön.
Nee, das ganze Land ist im Lockdown, überall alles zu und ihr geht da so auf die, ihr meint wohl, ihr könnt wohl immer demonstrieren, wann ihr wollt. Was?
Ich bin fassungslos und der Leipziger Oberbürgermeister ist ja auch fassungslos und der hat ja zu Recht gesagt, wie kann denn das Oberverwaltungsgericht aus Bautzen...
Was hat denn Bautzen mit Leipzig? Bautzen Leipzig?
Ja, na klar, die haben das Sagen.
Das ist ja wie bei uns in Bochum, dass wir von Arnsberg regiert werden. Wir haben ja Regierungsbezirk Arnsberg, das ist ein kleiner Ort, ein ganz schöner Ort im Sauerland, aber es ist halt, hat mit Bochum halt nichts zu tun. Ne, und bei Bautzen denke ich immer natürlich an den Knast, ne?
Ja, stimmt, das war der Knast. Aber natürlich, Bautzen ist auch, muss man dazu sagen, und also diese ganze Gegend ist auch eine ziemliche Nazi-Hochburg, ne?
Ja.
Und die sind relativ rechts verortet da in dieser Gegend. Und da ist das Oberverwaltungsgericht. Und wen wundert es, dass die gesagt haben, nö, die dürfen. Und der Leipziger Oberbürgermeister hat gesagt, er ist entsetzt, dass dieses Recht auf Versammlung, das Versammlungsrecht, dass das höher ist und dass das höher eingestuft wird als das Gesundheit sozusagen, die allgemeine Gesundheit der Bürger. Und ich war geschockt, also natürlich klar, wegen Superspreader und logischerweise, ich meine, wen wundert's, die Leute, die Querdenker gehen natürlich nicht mit Maske hin, weil sie ja dagegen aufbegehren, ist ja klar. Also das ist ja nun nicht das Ding. Aber man muss vielleicht da gerechtigt, also ich war wirklich entsetzt und auch wirklich sauer. Und dann werden jetzt so die Stimmen laut, die sagen, ja, die Sachsen wieder und die Ossis wieder. Man muss da Gerechtigkeit haben, aber einhaken.
Und in medias res gehen.
Und sagen, das ist ja eine Großdeutsche, sage ich, eine Großdeutsche. Es ist ja wirklich eine deutsche Veranstaltung. Das heißt, es kamen Menschen aus ganz Deutschland hin.
Und es kamen Bekloppte von überall, willst du sagen?
Bekloppte aus der ganzen Welt, und die haben sich da alle getroffen, also aus ganz Deutschland. Mhm. Und ich habe gerade mit meiner lieben Mutter, die in Leipzig wohnt, mit der habe ich telefoniert, und die sagt, du, ich war noch mal unterwegs, war im Städtchen. Und dann bin ich an diesen Bekloppten vorbeigelaufen. Aber ich habe keinen Sachsen gehört. Also ich glaube, ja, da waren nicht nur Bayern und Sachsen, sondern da waren eben auch Norddeutsche und Hessen und Schwaben.
Ja,
und
so. das ist dann sehr, sehr einfach zu sagen. Guck mal, da sind sie wieder, die Sachsen. Die haben ja damals schon demonstriert vor 30 Jahren und vor 31 Jahren und so weiter. Ja, also insofern, hat mich das halt auch, was heißt erbost? Ich war verärgert, weil ich natürlich dachte so, wie jetzt Lockdown? Wieso machen wir das jetzt alle mit und die dürfen? Das ist so dieses Gefühl, was man hat. Man fühlt sich da so übergangen, weißt du? Also so von wegen, wir machen oder wir denken, wir machen alles richtig, wir halten uns an die Regeln, und da kommen Leute, die halten sich nicht an die Regeln und dürfen das auch noch. Ne? Also das ist dann...
Es ist völlig absurd, und das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, und das ist eine absolute Megakatastrophe. Ich habe noch mit einem lieben Freund telefoniert, der ist lustigerweise ein Politkabarettist aus Leipzig. Ich werde seinen Namen nicht nennen, der ist bei einem sehr bekannten Leipziger Kabarett auf der Bühne. Jetzt werden die Leipziger alle überlegen, wer ist das? Aber ich sage den Namen jetzt nicht. Und der ist bei den Querdenkern und ist wirklich dabei, und der ist auch marschiert. Der ist aber, sagen wir mal so, der ist eher kirchlich verortet, und das ist wirklich eine absolut friedliche und eine sehr, sehr angenehme Seele.
Ja, das macht es aber nicht besser.
Und ich habe versucht, ihm irgendwie beizubringen, zu sagen, das mag ja alles sein, dass du den Dialog willst, und es mag auch sein, dass du Bauchschmerzen hast. Aber in dem Augenblick vergisst du anscheinend, dass da Reichsbürger und Nazis und Verschwörungsidioten neben dir laufen, obwohl du das vielleicht gar nicht merkst. Und die Gewaltbereitschaft wird einfach immer stärker.
Und die nutzen das dann halt aus.
Und er wird eben instrumentalisiert für deren Gedanken. Ja. Und er erzählte mir von einer Anekdote klingt immer so lustig, oder von einer Begebenheit. Es war ja dann so, dass diese Demonstration aufgelöst wurde. Und die Demonstranten, es waren ja über 20.000, wussten schlichtweg nicht, wohin sie gehen sollten. Und sie liefen dann vom Gewandhaus runter die Straße in Richtung Hauptbahnhof. Ja. Und dann in Höhe der Oper, also beim Kellertheater, beziehungsweise also da kommt dann so ein kleiner Park und so ein kleiner Teich. Da schossen dann 20 bis 30 schwarz Vermummte raus. Ob es nun Nazis waren, weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob das alles organisiert war, das weiß man eben nicht. Die dann eben wirklich, nicht nur gewaltbereit, die dann eben wirklich ganz klar mit Waffen und eben mit Rauchbomben und mit Attributen und eben die Massen sozusagen aufgewiegelt haben. Und ich habe das ja auch im Fernsehen gesehen. Dann kam natürlich Alkohol mit ins Spiel bei vielen Demonstranten. Man wiegelte sich untereinander auf, es wurde immer später und das ganze Ding verkam mehr oder weniger zu einem Volksfest. Und die ganzen Aussagen, die dann getroffen wurden, wo ich sage, ja Leute, es mag ja alles sein, dass ihr das so empfindet, aber das stimmt alles vorne und hinten nicht. Und was mich am Ende, und dann bin ich gleich durch und dann darfst du wieder reden, was mich als Ossi wirklich wahnsinnig aufregt, ist, dass diese Demonstration am Samstag verglichen wurde mit den Montagsdemos oder mit den Demonstrationen 1989. Ja. Das Problem ist ganz einfach, also erstmal haut das vorne und hinten nicht hin. Das ist einfach Unsinn. Ja. Der eine Fakt. Der zweite Fakt ist der, dass wir damals, mein Vater und meine Mutter und meine ganze Familie und alle, die demonstrierten, wir haben damals wirklich unser Leben aufs Spiel gesetzt, weil wir haben uns mit einer Diktatur angelegt. Und ich glaube, das ist die Krux, dass wir uns wirklich mit einer Diktatur angelegt haben damals. Und hier legen wir uns eben nicht mit einer Diktatur an. Und mein Fazit aus dieser ganzen Demonstration ist, dass wir Menschen, glaube ich, lernen müssen, mit Demokratie umzugehen, und dass uns das anscheinend wahnsinnig schwerfällt, in einer Demokratie zu leben. Weil ich glaube, in einer Diktatur zu leben, ist, glaube ich, viel, viel einfacher, oder?
Ja, es ist mal wieder die Verhältnismäßigkeit, ne? Ja. Ne? Und da muss man natürlich irgendwie, tut mir natürlich jetzt auch leid, dass es wieder in Leipzig ist, ne? Und dass dann wieder mit dem Finger drauf gezeigt wird und so von wegen, das ist ja auch wieder, Es ist halt nicht immer der einfache Weg, den man gehen sollte, ne? Und das überlegen. Aber ich sag mal so, in den letzten Tagen gab es ja doch dann einige Nachrichten, die mich dann so ein bisschen Hoffnung haben fühlen lassen, ne? Ja. Von wegen, der Impfstoff ist vielleicht fertig und vielleicht da. Und als wir im letzten Podcast noch über die Wahl gesprochen haben in Amerika, habe ich auch gedacht, so irgendwie, oh, klappt das oder klappt das nicht? Und ja. Dann kam halt dieses Aufatmen, dass man sagt, so ja, und ich meine, selbst dann kannst, ich glaube, das Internet ist wirklich auch ein Problem, weil durch das Internet verbreiten sich halt Sachen, die eigentlich unsinnig sind. Also ja. Wie jetzt das hier mit dem Wahlbetrug und so weiter. Ne? Ja, ich meine, ja. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Haben wir jetzt in den letzten Tagen und so weiter auch drüber gesprochen. Das überlassen wir lieber den amerikanischen Kollegen, die sich darüber lustig machen. über Herrn Trump und so. Aber auch da heißt es ja auch mal wieder kühlen Kopf behalten und abwarten, weißt du?
Ja, und ich glaube auch, dass die nächsten Wochen noch ziemlich spannend werden. Also das muss man Donald Trump schon lassen. Also mit dem ist es nie langweilig. Und man wundert sich immer, was der noch so aus der Tasche zieht. Und ich glaube, dass er momentan wirklich mit all seinen Beratern zusammensitzt und sagt, wie können wir das Ding noch kippen? Und Ein letzter Gedanke ist einfach der zu der Leipzig-Demo, und damit möchte ich eigentlich auch dann schließen, ist einfach, dass es mich erschüttert hat, dass die Leute auf den Straßen stehen und rufen, nicht nur wir sind das Volk, da kommen mir fast die Tränen vor Wut, oder sie rufen dann Widerstand, Widerstand, wo ich sage, Leute, bitte schaut mal, was in Belarus gerade passiert. Schaut bitte, wie mutig diese Menschen sind, die wirklich gegen einen Diktator aufstehen, die sind so mutig seit Monaten. Und ihr hier in Deutschland, ihr redet von Widerstand. Bitte, bitte schaut mal genauer hin, was ihr da gerade macht. Also das ist, die Verhältnismäßigkeit haut da wirklich nicht hin. Und ich weiß, dass man emotional angeknackst ist. Ich finde das auch alles sehr merkwürdig. Und ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit dem Impfstoff, dass ich so denke, ich find's toll, aber ja, ob er das ist, und wir wissen ja alle, dass so ein Impfstoff eben auch nicht so aus der hohlen Hand gezaubert werden kann, der braucht eben seine Zeit, bis er wirklich dann wirklich auch die Wirksamkeit dann auch nachgewiesen ist und so. Also das sind alles solche Geschichten, aber trotzdem, also Widerstand und wir sind das Volk und dann wirklich die Merkel absetzen wollen und die Regierung angreifen in einer Art und Weise. Also der Ton ist einfach so rau geworden, dass ich das, also ich finde es in Ordnung, wenn man anderer Meinung ist, und ich finde auch in Ordnung, wenn man Dinge hinterfragt, und ich verstehe das, dass die Leute Fragen haben, aber der Ton sollte wirklich noch gewahrt werden, und der ist einfach so rau geworden und so aggressiv, und das verselbstständigt sich gerade, und das finde ich ganz schrecklich, und nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben wirklich jetzt auch auf den Straßen, weißt du?
Ja, das finde ich auch. Ja, dann lass uns doch mal
über was Schönes.
Was Schönes sehen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Du hast schon mal drüber gesprochen, dass du eine Kinderlieder-CD aufgenommen hast.
Ja.
Also als Gastsänger.
Ja, und die
Erzähl
ist heute... Ja, genau, um immer was Schönes zu reden. Heute ist ja Freitag der 13.
Stimmt.
Freitag der 13. Unsere Patreons können das heute schon hören. Und die anderen, die uns nicht auf Patreon verfolgen können, wollen, dürfen, müssen, sollen, ab Montag, das ist dann der 16.11., ich hatte die große Freude, bei einer legendären Produktion mitzumachen, und zwar Traumzauberbaum von Reinhard Lacomi. Das war sozusagen, ich will jetzt nicht, wenn man so ganz oberflächlich wäre, würde man sagen, Reinhard Lacomi war sozusagen der Rolf Zukowski der DDR. Das stimmt aber so nicht. Er hat mit einer CD 1978 angefangen, die nannte sich Geschichtenlieder, und dann kam 1980 der Traumzauberbaum. Und es gibt eigentlich keinen Ossi, der diese CD nicht kennt. Und Traumzauberbaum ist eigentlich eine Hörspielplatte, Hörspiel-CD, mit immer großartigen Schauspielern, und dazwischen sind dann immer Songs. Und die Songs sind manchmal 30 Sekunden oder manchmal 2 Minuten oder 3 Minuten. Ganz fantastisch von Reinhard Lacomi. Und ich habe das als Kind selber gerne gehört, obwohl ich da schon älter war. Und dann als mit meinen beiden Jungs habe ich das auch immer gerne gehört. Ich mochte das immer sehr, sehr. Und das war so auf meiner Liste. und dachte mir, oh, das würde ich gerne mal mitmachen. Ja, und dann klingelte das Telefon. Monika Erhard Lacomi, die Witwe von Reinhard Lacomi. Reinhard Lacomi ist vor 7 Jahren gestorben. Rief an und sagte, ja, Tommy Pieper, den du ja auch kennst, die Synchronstimme von Alf, sollte eigentlich einen Straßenköter sprechen, aber der ist krank geworden und der konnte nicht. Hast du Zeit, hast du Lust? Und dann habe ich gesagt, ich habe Zeit und ich habe Lust. Wann soll es denn losgehen? Und dann bin ich da ins Studio und dann haben wir das aufgenommen und die CD ist heute erschienen und sie trägt den Titel Mama Tresore und die Kanalrattenbande. Und es machen lauter Promis mit. Ich sag mal ganz kurz, wer mitmacht.
Und du.
Und ich. Boris Aljinovic, den wir kennen aus dem Tatort. Hans-Jürgen Schatz, Pierre Sanussi Bliss, Carmen Mayer, Antoni, Angelika Mann, die war ja von Anfang an dabei. Und Walter Plate, der mal früher in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz dünn war, der ist jetzt ganz, 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 ganz dick geworden. Und Michael Pan. Und Michael Pan kennst du auch, das ist die Synchronstimme von Data.
Ja, natürlich. Und der Vater von David Nathan.
Natürlich. Und der Vater von David Nathan. Genau. Ja. Und die, ach so, pass auf. Und mein Paar, ach genau. Und der liebe Kollege Robert Louis Griesbach macht mit.
Ja.
Und Lutz van der Horst. Und wie gesagt, ich spiele den Straßenköter Kutte. Und ich singe da auch 2, 3 Lieder. Und mein Partner, mein Kompagnon ist ein Maulwurf, Blackie, gesprochen von Oliver Kalkofe.
Ah, wie geil.
Und das ist anhören. Richtig, richtig geil. Schön. Und es macht richtig Spaß und eine coole Geschichte und einfach so schön. Und vielen Dank nochmal, Monika Erhard, dass du mich da angerufen hast. Und das lief ja dann über Angelika Mann, die sagt, ja, der Nikolai, der kann das auch und ruft den mal an und so. Also das ist richtig geil geworden. Und die waren ja früher bei Amiga, also diese Lacomi-Platten zu DDR-Zeiten. Und jetzt sind die bei dem großen Label Europa, bei Sony Europa.
Ah, ja, ja.
Bei dem Label, über das wir ja eigentlich heute reden wollen, oder beziehungsweise über dieses Ära der Kassettenkinder und Hörspiele, wie das unsere Kindheit und Jugend geprägt hat.
Ja, das ist ja die Frage. Wie, ich war in Leipzig mal in einem Plattenladen. Ich glaube, der Kollege hieß Martin. Der kannte mich durch den Telekolleg Bowie, den ich ja mit Frederik Hormuth gemacht habe. Und der war auch ein großer Bowie-Fan. Und wir sind so ins Schwadronieren gekommen. Das ist der Plattenladen neben dem Ibis, glaube ich.
Ja, heißt die Straße den kenne ich.
Da ist auch ein Musikgeschäft direkt nebenan.
Heißt ja nicht Ibis, aber heißt es Ibis?
Ibis ist doch scheißegal. Mann, da ist er wieder, der besser Ossi.
Das ist Ibis.
Dieses im Ibis, genau. da ist dieser wunderbar. Und da bin ich mit dem lieben Martin ins Gespräch gekommen, das ist ein paar Jahre her. Gab es auch eine Sektion, wo es dann auch ganz viele DDR-Schallplatten gab, also Märchenhörspiele.
Ja.
Und es gibt ja diesen Begriff Kassettenkinder. Wir hatten ja gerade in meinem anderen Podcast, also ein reines Crossover heute hier, in dem Podcast Streter Bender Streberg hatten wir ja Bastian Pastewka. Und den habe ich gefragt, warum eigentlich in Deutschland diese Hörspielkultur so stark ist. Mhm. Und in England eben nicht. Ja, obwohl es in England und Amerika auch Radio Plays gab, also Hörspiele, die im Radio liefen. Aber warum sich das nicht so ins kollektive kulturelle Bewusstsein festgesetzt hat wie bei uns?
Ja.
Und da hat Bastian was ganz Kluges gesagt und was ganz Einfaches. Er hat gesagt, ja, wir sind einfach die Kassettenkinder. Bei uns gab es die Kassetten.
Ja.
Und Kassetten waren etwas, das hat man gesammelt. Das hat man, die ganzen Reihen, die ganzen Serien wollte man dann komplett haben. Und dann hat sich das so gesteigert. Das waren bei mir zunächst die Platten. Und die habe ich halt auch gesehen in diesem Plattenladen, dass es da ganz viele DDR-Hörspiel-LPs halt auch gab.
Ja.
Hattest du die auch als Kind oder wie war das bei euch?
Ja, ja, ja. Also ich hatte in erster Linie wirklich Schallplatten. Wenn's um Hörspiele ging, hatte ich Schallplatten und dann ab 1975, 76 hatte ich dann so einen kleinen Kassettenrekorder aus, den habe ich irgendwie von meiner Westtante oder irgendjemanden aus dem Intershop, den haben die dann in Leipzig gekauft, im Intershop. Und da habe ich dann auch manchmal Hörspiele aufgenommen, aber es gab auch Hörspiele auf Kassette, aber das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Ich hatte die immer auf Platte und da habe ich mir dann auch diverse Schallplatten gekauft.
Mhm. Und hast du die auch mitgebracht bekommen oder wie war das?
Nee. Also entweder, habe sie mir entweder gewünscht zum Geburtstag oder so. Mhm. Also ich hatte dann, also Westplatten in dem Sinne, also Westhörspiele hatte ich eigentlich nicht. Ich hatte dann nur mal so über Messebesuch, ja, es gab ja die, was heißt es gab, es gibt ja immer noch die ja, Frühjahrsmesse Leipzig und die Herbstmesse in Leipzig, genau. Die Mustermesse. Da gab es dann irgendwelche Wessis, die brachten dann, das war mein erster Kontakt mit Europa, die brachten Winnetou mit Konrad Halber. Und auch der Schatz im Silbersee.
Ja.
Und darüber haben wir ja natürlich auch schon mal gesprochen, über Winnetou-Cover. Und das hat mich total umgehauen. Und du hast mir jetzt vor 2 Tagen, hast du mir die Europa-Chronik geschickt. Dieses
genau.
Super es gibt, geile
darüber
Buch.
Wollen wir reden. Es gibt ein großes Buch, ein Coffee-Table, ein Prachtband, möchte man sagen.
Ein Kompendium.
Nee, ist es eben nicht.
Ja.
Das ist es eben nicht. Also es gibt ein Band mit einem dicken Band, 2 Kilo schwer, über 2 Kilo schwer.
Mindestens.
Durchgehend vierfarbig.
Ja.
Über die ganze Geschichte von Europa, über Miller Records, über die Anfänge in den 60ern. Sehr viel Hintergrundinformation. Es ist ein offizieller Band. Das ganze Ding heißt die Europa-Chronik. Das heißt, offiziell bedeutet, es geht auch nicht so tief, dass man jetzt sagt, es wird sich jetzt kritisch damit auseinandergesetzt.
Ja.
Wer jetzt da drin zum Beispiel sucht, wie das war mit der Musik von Carsten Bohn und warum die rausgenommen worden ist und mit dem ganzen Rechtsstreit, das findet da nicht statt.
Ja.
So, insofern ist das eine mehr oder weniger eine Festschrift. Es gibt natürlich eine ganze Sequenz über die 3 Fragezeichen und über Huggy Francis.
Für alle 3 Fragezeichen-Fans ist das Buch natürlich ein gefundenes Fressen.
Ja, für Europa und für Hörspielfans ist es ein sowieso ein Muss. Das kostet 35 Euro. Das geht völlig in Ordnung für den Aufwand.
Absolut.
Was mir am besten gefällt, sind diese ganzen Werbesachen, die da drin sind, diese ganzen Werbeanzeigen, die man da nicht so gesehen hat und man stolpert über Sachen, die man nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel, dass es von Europa auch mal eine Playmobil-Reihe gab mit Wolfgang Dreger und Oliver Rohrbeck, die ziemlich gut ist, auch geschrieben von H.G. Francis. H.G. Francis war eigentlich der Autor, der war auch Science-Fiction-Autor, Perry Rhodan.
Ja.
Hieß eigentlich Franziskowski. Ich bin ihm auch 2-3 Mal begegnet, lieber Kerl, und lebt leider auch schon lange nicht mehr. Und der hat dann auch so Masters of the Universe gemacht und wie gesagt die Playmobils und auch viele, viele Sachen, wo man so jetzt mit 16, wo ich großer Perry Rhodan Fan war und auch in Frankfurt auf der Buchmesse beim Perry Rhodan Meeting, wo auch die komplette Belegschaft von Europa da war und die haben dann so ein Live-Hörspiel gemacht, von dem es übrigens hier kein Foto gibt, übrigens in diesem Buch, das fehlt so ein bisschen.
Ja.
Also über so ein paar Hörspiele haben mich dann nicht mehr interessiert, aber das ist so schön, wenn man drin liest und wenn man sich jetzt anhört, die sind schon toll. Das ist schon, es ist natürlich so eine Zeitreise. Dieser ganze Band ist eine Zeitreise und da sind natürlich auch unheimlich viele Krampen dabei, ja, wie diese neue Gruselserie von André Mininger, die ganz furchtbar ist. Da, ja. Auch da, das wird natürlich gefeiert.
Also ich fand's, ich finde die eigentlich ganz schön.
Nee, Thomas, nee. Also da muss ich dir aber mal ganz widersprechen. Okay. Das ist, was jetzt, die hier Dracula im Weltall oder was?
Ja, genau, ich fand das gut.
Nee, ich fand das nicht gut. Dazu bin ich zu sehr Kassettenkind in diesen alten Sachen drin. Und wie gesagt, das ist ja auch so das Problem, lieber Thomas, dass wenn man diese Kassetten gehört hat, dann hat man ja das Gefühl, die sind für einen selber.
Mhm.
Die teilt man nicht. Das ist so das, man hört die 3 Fragezeichen, man stellt sich vor, das ist bei einem jetzt selber um die Ecke und die sehen so und so aus und deswegen ist das was ganz ganz Persönliches. Was ich so ein bisschen schade finde, am Rand sind immer so Kurzbios, über die Macher und über die Leute, auch wie Mitarbeiter und so weiter, das ist ganz nett, aber ich hätte mir doch einfach viel mehr gewünscht, dass man auch ein bisschen mehr auf die Sprecher eingeht, also auf Hans Petsch, auf Gottfried Kramer, Horst Stark, Reinhild Schneider, Heidi Schaffrath, einfach so Leute, die einen dann so sehr, sehr geprägt haben. Mhm. Es gibt auch eine Kurzbio über Konrad Halver.
Ja, stimmt.
Und also wie gesagt, man kann das eigentlich nur empfehlen. Es ist wirklich ein
Es ist fantastisch. Ich finde es wirklich fantastisch.
Zum Blättern.
Ich war mehrere Stunden damit beschäftigt, dieses Buch relativ schnell durchzublättern. Aber ich habe trotzdem Stunden gebraucht.
Ja,
weil es ist liebevoll gemacht. Es ist irre. Ja. Und ich war am Ende ganz positiv erschlagen von diesem, ich will nicht sagen vom Lebenswerk, aber dann trotzdem, was die in den 55 Jahren, was die da aufgebaut haben. Und natürlich Heike Dine Körting. genau. Diese Frau ist, das muss man sich mal vorstellen, die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt.
Der Welt,
ja. Und die hatte, ja. hat im Jahre 1983, das ist ja auch schon fast, das ist 37 Jahre her, hat die eine Auszeichnung bekommen für 200 Millionen verkaufte Tonträger.
Ja.
Das
ja.
ist unvorstellbar. Und ja. wenn man dieses Buch durchblättert, was die alles gemacht, die haben ja natürlich auch viel Musik gemacht, die haben wahnsinnig viele Witzeplatten gemacht.
Phipps Asmussen und
Phipps
so weiter.
Asmussen ich ohne, die, ohne Ende.
Ich habe die Rudi Carrell LP noch hier, ach, natürlich nee. Von Europa, die Rudi mir noch signiert hat, ja. damals, als ich beim ersten Mal bei 7 Tage, 7 Köpfe war. Und ja, das ist natürlich eigentlich die Firma, die also auch meine Kindheit geprägt hat. Ja. Aber die hattet ihr gar nicht.
Nein, das hatten wir alles gar nicht. Und wie gesagt, ab und zu kamen Westverwandte und die brachten immer irgendwie ein Hörspiel mit, irgendwie eine Kassette und die war immer von Europa. Und eben ja. auch wirklich mit diesem sehr prägnanten Logo von Europa. Und in diesem Buch, was ich wirklich wahnsinnig interessant fand, ich als Ossi, der nun gar keine Ahnung habt, und da stand dann eben auch wirklich drin, dass es wirklich deswegen mit Kassettenkinder, dass die das mehr oder weniger begründet haben. Also als das Medium Kassette rauskam, war das noch so jung, dass es einfach sehr, sehr teuer war. Und da war dann eine, sie haben ja mit diesem Trick angefangen, mit ihren Schallplatten, dass diese Langspielplatten mit den Märchen oder mit den Abenteuersachen, mit Schatzinsel und was sie da alles so hatten, für 5 D-Mark verkauft haben. Aber die Kassetten kosten 10, haben 10 D-Mark.
Die Kassetten gekostet. Waren teurer. Die ja. Kassetten waren teurer ja. als die LPs. Also ich ja. weiß noch, dass die LPs, es gab diese unverbindliche Preisempfehlung von 6,95 Mark
ja.
In einem großen Supermarkt bei uns im Divi in Langdreher, ja. in Bochum-Langdreher. Es gibt die nicht mehr, deswegen kann ich da auch Werbung für machen. Haben die 5,50 Mark gekostet, deswegen habe ich mir die da immer alle gekauft.
Ja.
Von meinem eigenen Geld. Die Kassetten waren tatsächlich teurer und ich habe vor allen Dingen die 3 Fragezeichen LPs, ja, ja. weil mein Vater immer sagte, LP ist besser als Kassette, weil du kannst von LP auf Kassette aufnehmen.
Genau.
Wie war das denn bei euch? Hattet ihr denn auch Zugriff auf Kassetten? Hattet ihr doch auch.
Ja, ja, Kassetten gab es von Orwo, Original Wolfen. Und das waren eigentlich in erster Linie, zumindest in den 70er Jahren, 60er Kassetten, ne? Also 2x30 Minuten. Und später kamen dann auch die 90er Kassetten dazu, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe nicht, dass alle Ossis, die jetzt zuhören, sagen, das stimmt alles gar nicht. Wir hatten von Anfang an. Also ich weiß nur, dass ich sehr viel BASF-Kassetten mir aus dem Intershop besorgt habe oder ja. dass ich dann immer irgendwelchen Westverwandten gesagt habe, ich brauche Kassetten. Und du weißt es natürlich auch und jeder andere, der Musikkassetten benutzt hat, wird jetzt sagen, na klar, Bandsalat.
Ja, aber das lag auch ein bisschen am BASF. BASF waren nie richtig, das waren nicht die besten Kassetten. Also ich ja. hatte schon Sony
und TDK. Ich sage nur Chromdioxid.
Chromdioxid, genau. Und es gab dann Ferro. Und
Ferro gab es auch.
Es gab bei BASF gab's noch Folgendes, da gab es noch Kassetten, die hatten ein paar Minuten mehr.
Ja.
60 plus 4 oder 60 plus 3.
Ja.
Weil manchmal hast du das Problem gehabt, dass du, wenn du eine LP hattest,
ja.
die länger war als 45 Minuten,
ja.
Hast du die nicht auf eine Seite gekriegt, natürlich.
Ja. Ja.
Und das war natürlich, ich habe damals natürlich auch schon archiviert und meine ganzen Queen-LPs auf Kassette, damit ich die mit dem Urlaub nehmen konnte
ja.
und so. Und auch die Hörspielsachen. Das war natürlich immer so ein bisschen ärgerlich. Da musste man dann selber auch schneiden. Und
das habe ich auch gemacht, ja, ja.
Ja, ja, genau, ja, ja.
Ich habe dann, da hast du Bandsalat und wenn du ganz viel Pech hattest, also wenn du wirklich der Worst Case war, wenn du dann die Klappe vom Kassettenrekorder nicht mehr aufbekommen hast.
Ja, das war kacke, ja.
Dann wusstest du, es ist eigentlich, also wenn du es aufkriegst, dann musst, also das ist schon mal ein Glück. Ja?
Ja,
aber wenn
ja.
du es dann musstest du irgendwie, und dann hatte sich das Band um den Tonkopf oder irgendwie um irgendwelche Spulen so, und dann hast du das rausgeholt und dann war das Band alles zerknittert oder vielleicht sogar schon so verzerrt, dass dann musstest du es rausschneiden oder, und wir als Ossi, wir haben natürlich nicht weggeschmissen, ne, weil das ist ja alles
ja, klar.
scheiße, das
ja,
war ja
klar.
auch, die waren ja unfassbar teuer, diese Kassetten. Ist ja, ja nicht wie ja, heute ja. so ein CD-Rolling, dass sie dir irgendwie für ein paar Cent hinterher schmeißen. Diese Kassetten waren einfach schweineteuer. Und
ja.
dann brauchtest du natürlich immer keinen Kugelschreiber, sondern du brauchtest natürlich diese eckigen Bleistifte. Und dann
ja.
konntest du das wieder machen. Und wenn du Glück hattest, war es nur so ein bisschen. Und dann hattest du die Musik irgendwie, dann war mal für eine Sekunde mal die
ja,
Musik
ja, ja,
ein bisschen
ja.
scheiße. So, mir ist es natürlich passiert, ich habe es mal falsch zusammengeklebt, ne? Und da kam
ja.
dann irgendwie auf einmal so, ich hab's nicht passen. Dann kam irgendwelcher Mist raus.
Ja. Aber ja, das war halt die Sache. Das war genau wie das Knistern oder das Hüpfen bei LPs. Das hat man in Kauf genommen.
Ja, das fand ich ja in Ordnung. Ich war sogar so krass, dass ich ich habe auf Aufnahme gedrückt und dann erst die Platte aufgelegt, damit ja kein Ton und so. Und weil ich fand das auch gut, dass du erst läuft es und dann hörst du und dann. Und dann fängt die Musik an. Ne?
Ich hab mir vor ein paar Jahren habe ich mir einen Kassettenrekorder wieder gekauft. Und das war so ein kleiner Walkman.
Ach.
Auch irgendwie mit USB, also ich könnte jetzt, ich kenne keinen, der es macht, aber ich könnte jetzt zum Beispiel meine alten Hörspielkassetten auf den Computer spielen und dann digitalisieren.
Ja.
Ich kann aber auch mit dem kleinen Walkman, der auch batteriebetrieben ist, kann ich zum Beispiel an einen Verstärker anmachen, an so eine mobile Box, die wir ja mittlerweile alle auch haben, und kann mich da schön irgendwie in die Badewanne setzen und meine alten Hörspielkassetten hören. Und das hat eine sehr schöne Anmutung.
Ach,
das
schön.
Das ist natürlich Nostalgie pur, aber es ist halt auch so, das sind die Originalsachen und man hört halt diese kleinen Rausche, diese kleinen Knackser und dieses Gedudel, das hat eine Eigenständigkeit, so ein Produkt. Das ist eben nicht clean und digital, sondern das ist analog. Und das
ich weiß
ist,
noch, als ich die ersten über 10.000 Ecken bekommenen Professor van Dusen-Folgen bekommen habe, die waren von so schlechter Qualität,
weil die schon durch
10 Hände gegangen sind und dann wirklich so MP3-mäßig und ganz schlechte Bitzahl und so. Aber ich habe es geliebt und ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, ne?
Nee, und Van Dusen gibt's ja dankenswerterweise auf CD mittlerweile, immer so peu à peu. Gestern habe ich wieder eine gekauft.
Ja.
Die Erde hat ihn wieder. Das ist die sind dann halt schön sauber und ordentlich und man will die halt auch haben. Ich will die halt auch alle in einer Reihe haben, weißt du? Ich will die bei mir zu Hause stehen haben, damit ich die komplette Van Dusen Kollektion und die komplette Huibu Kollektion schön in einer Reihe habe, dass ich immer wieder sagen kann, jetzt höre ich mir mal Huibu und das Phantom blablabla an einfach so.
Ja. Und ich habe ja dann irgendwann in den Nullerjahren habe ich angefangen, meine Europa-Hörspiele, also die Schatzinsel und nicht Schatzinsel, Schatz im Silbersee und die Winnetou-Hörspiele, die habe ich alle selber digitalisiert und war ganz glücklich. Und dann wurde ich noch glücklicher. Mhm. Irgendwann bin ich in Plattenladen und da sah ich dann, dass diese ganzen Klassiker, das läuft, die nennen sich alle jetzt Europa, die Originale, die haben die jetzt alle, was heißt jetzt, also vor 15 Jahren mittlerweile, haben sie alle wieder rausgebracht. Und ich habe gelesen, in der Europa-Chronik, dass das meine Hillafitzen, also das, ich sage jetzt nochmal meine Hillafitzen, also die Hilla, die auch dich kennt und sehr mag, mit der ich ja Captain Sharky mache. Ich gehe jetzt in 2 Wochen ins Studio und nehme die neue Captain Sharky-Folge auf. Und die hat dafür gesorgt, die liebe Hilla, dass das wieder rausgekommen ist. Also sie ist ein absolut leidenschaftlicher Europa-Fan, also ein Hörspiel-Fan, sie liebt das und sie liebt eben diese ganzen Klassiker und sie hat sich darum gekümmert, dass es das jetzt alles gibt und kann man natürlich jetzt auch alles streamen und so und es ist alles im Netz.
Ja, das ist ganz nett und so, aber es geht wirklich um das Besitzen. Also ich möchte diese Dinge auch einfach haben und es gibt
und
halt
die Ausgaben sind auch schön. Das sind auch schöne Ausgaben.
Die sind auch schön. Es gibt diese Klassiker oder die Originale, wie es ja heißt, sind dann auch in so einer Vinyl-Optik als CD.
Ja,
das ist auch sehr schön.
Schön gemacht.
Aber es gibt, wie gesagt, diese Phase, wo die ganze Musik von Carsten Bohnen rausgeschnitten worden ist aus Rechtsstreiten. Und das ist klingt einfach nicht gut.
Nee.
Also das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr erleben, dass es da nochmal, da muss so viel Blut geflossen sein hinter den Kulissen von wegen GEMA und Recht und so weiter. Und da kann ich wirklich jedem nur raten. Es gibt diese Hörspiele auch, die kann man auch auf YouTube teilweise hören oder auf diversen Börsen. Ja. Hört euch die bitte mit der Originalmusik an von Carsten Bohnen. Das ist das ist der Sound, das ist der Klang meiner Jugend. Ne? Einfach, ist so.
Ja,
ist so
natürlich. Nein, aber ich finde es wirklich beeindruckend, wenn du dieses Buch durchblätterst, was die da gemacht haben. Mein lieber Schwan, ey.
Ja, und da sind natürlich auch, wie gesagt, auch einige Flops dabei.
Ja.
Da ist aber auch hier das Winnetou-Album mit deinem Lieblingscover ist auch drin.
Ja.
Ne? Mit dem Sachsen in der Mitte und so viel. Aber diese ganzen, weißt du, alleine, was sie mit der Gruselserie so falsch gemacht haben, dann haben sie nochmal aufgelegt. Also die Grusel-Neon-Serie, diese Klassiker, Dracula, Frankenstein und im Bann der Mördermumie und so weiter. Dann haben sie Techno-Grusel draus gemacht. 87 kam das dann in so einem neuen Neon-Look dann raus. In so einem, mit so einem Design. Ganz, ganz furchtbar.
Ja, und, das Design ist... besonders, ja.
Ja, ja, und aber wie gesagt, dieser Band, ich blätter da gerade nochmal durch, man kann da wirklich stundenlang durchblättern.
Ja, das ist geil, das ist wirklich geil.
Das ist wirklich, wirklich.
Nein, und was ich wirklich super finde, da ist eine Sache, ich habe das erst gar nicht verstanden, als ich das gelesen habe, dann dachte ich mir, ach so, und wenn du das machen kannst, dann hast du es geschafft, dann bist du wirklich, und zwar, es gab Leerkassetten, also unbespielte Kassetten mit dem Europa-Logo.
Ja.
Ja. Da war nichts drauf, bloß das Europa-Logo. Das haben sie auch noch verkauft. Und das ist natürlich eine absolute Rarität. Aber wenn du sowas machen kannst, einfach nur mit dem Logo, und deswegen kaufen das die Leute, dann hast du es echt. Dann weißt du, okay, wir haben es wirklich. Höher geht es nicht mehr.
Ich habe mir gerade noch bei eBay zwei Europa-Hörspiele noch ersteigert, die mir noch gefehlt haben. Und zwar der zweite Teil vom Schlaraffenland. Es gibt so einen ganz wunderbaren Zweiteiler über das Schlaraffenland, der so witzig ist und so auch subversiv komisch ist. Mit Franz Josef Steffens und Andreas von der Meden, Horst Stark und so weiter. Also diese ganzen Leute aus den 70ern. Davon hatte ich nur den ersten Teil. Den habe ich mir jetzt nochmal als Vinyl nochmal geschossen. Bei eBay. Und dann mir fehlte noch eine Huibu-CD. Mm. Die habe ich wahrscheinlich irgendwann mal verliehen. Also ich verleihe nie wieder Hörspiele. Also das
hast du
nicht.
Hast du eigentlich diese wirklich, ich finde die herausragend, die Dracula-Version mit Charles Renier?
Kennst du die? Da gibt es mehrere.
Ja, ja, ich weiß, es gibt mehrere.
Es gibt die erste. Es gibt die erste.
Ja.
Von Konrad Halber.
Ja.
Die habe ich, die ist auch Bestandteil der Originale.
Ja. Ich habe die als Vinyl habe ich die hier.
Oh, toll. Ja. Dann gibt's noch die Dracula König der Vampire.
Genau.
Das ist die erste Fassung. Ja. Und dann gibt's noch diese Neon Grusel.
Ja, ja, ne, die habe ich nicht.
Die habe ich als Kassette irgendwo und die habe ich mir dann nochmal gekauft als Picture Disc, also mit dem als Bild. Also als farbiges Vinyl mit dem Cover drauf. Allerdings ohne die Originalmusik, aber die hängt man sich auch, die guckt man sich an, die spielt man ja auch nicht ab. Aber ich höre tatsächlich, ich versuche wirklich oft auch Platten zu hören, einfach weil dieses Gefühl so schön ist. Einfach.
Ach, das ist wunderbar. Ich habe das jetzt, voriges Jahr kam ein befreundetes Kind kam zu uns, ein total toller Junge, der Kasper. Und der war plötzlich so auf Vinyl und sagte, sag mal, hast du einen Plattenspieler? Und Benedikt, also mein Sohnemann auch und so. Und dann habe ich den Plattenspieler irgendwie vom Dachboden geholt und er funktionierte noch. Und dann passierte etwas, was natürlich logisch ist. Und zwar, ich musste den beiden 16-jährigen Jungs erstmal zeigen, wie ein Plattenspieler nicht nur funktioniert, sondern wie man eine Schallplatte, wie man mit der umgeht, wie man die anfasst, wie man das auflegt, dass man die säubern muss, wie man die säubert. Also dieser ganze heilige Akt, wie man dann dieses Prozedere, sage ich jetzt mal so.
Wie man die Nadel nochmal abhustet eben.
Ja, nochmal die Nadel abhustet und dann husten, pusten, bis ich eigentlich husten, husten. Und das dann einfach, und dann die Nadel aufsetzen.
Was hast du gesagt?
Husten, pusten, pusten. Ich weiß auch nicht, ich rede manchmal wirr. Aber dieser Moment, wenn dann die Nadel dann so, wenn sie dann aufliegt und wenn dann die Musik anfängt und du hörst dann vorher noch so ein
Ja.
Weißt du, und
dann merkst du, jetzt geht's los. Und das kannst du eben halt nicht unterbrechen. Nee. Weißt du, das kannst du nicht sagen, ich drück mal irgendwie auf Pause. Oder wenn Leute Hörspiele im Auto hören, was ich ja auch viel mache, also auch Podcast, ich habe das ganz oft und da ärgere mich immer drüber. Dann bin ich zu Hause, mach aus und mach am nächsten Tag das Auto wieder an und dann läuft das Hörspiel noch eine Minute oder so.
Ja.
Und denke ich so, ah, da hättest du jetzt auch noch warten können, weißt du, so dieses, aber so dieses sich wirklich dem Hörspiel wirklich hingeben und zu sagen, ich setze mich jetzt hin und mache auch nichts anderes, das hat was sehr Meditatives auch. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, immer mit den
Platten. Ich sehe das ganz genauso und so ging es mir damals auch mit Musik, wenn dann irgendwie aus meinem Plattenring in Leipzig, wenn dann einer sagt, ich habe hier eine Platte von King Crimson oder von Zappa oder von, ich weiß nicht von wem, oder Stefan Waggershausen, hier ist er. Und dann habe ich die nach Hause mitgenommen und dann aufgelegt, dann habe ich mich davor hingesetzt und habe zugehört.
Ja.
Und ich will nicht sagen, das war alles gut und besser, überhaupt nicht. Aber es war natürlich der Not geschuldet, klar. Und dieses Überangebot, was es heute gibt und auch diese totale Verfügbarkeit, das gab es eben überhaupt nicht. Und deswegen hat man das natürlich viel mehr gewertschätzt und viel mehr zur Kenntnis genommen. Und das war bei Hörspielen, ich meine, du kannst mit Sicherheit auch viele Hörspiele komplett auswendig von vorne bis hinten, oder?
Ja, das ist also, wie gesagt, also Pastewka und mich darf man nicht in einem Raum lassen. Dann fangen wir an, irgendwelche Hörspiele runter zu zitieren. Das ist also, da kommen wir in so ein Mantra rein. Ne?
Ja, ja.
Also wir wirklich, also ich kenne auch die Geräusche und die Betonung und das alles. Das ist einfach, wenn du das an einem bestimmten Punkt deines Lebens hörst, also in der Kindheit, in der Jugend, wo du wirklich noch, wo die Festplatte noch nicht voll ist, da spielt sich das alles drauf einfach. Und das bleibt da auch. Das bleibt da eingeritzt drin. Das ist nicht löschbar.
Nein, und ich muss auch wirklich sagen, meine erste Begegnung mit der Stimme von Hans Pätsch ist ja die als Inchu-Chuna.
Ja, natürlich.
Und also man muss wirklich sagen, und das ist meine einzige Kritik an dem Buch, ist, ich finde ja wirklich, dass Europa und Hans Pätsch wirklich zusammengehören. Und also Hans Pätsch ist eigentlich die Stimme von Europa gewesen. Und dass der in diesem Buch nicht vorkommt, begreife ich nicht, aber die werden ihre Gründe haben.
Ja.
Aber wie?
Ist nicht nachzuvollziehen. Es gibt eine sehr schöne Reihe Märchen gelesen von Hans Pätsch.
Ja.
Nicht von Europa, sondern von Karussell. Also die liest er wirklich komplett, also ohne Geräusche und ohne Sounds und ohne Musik. Also wenn man nur die Stimme von Hans Pätsch hören will, dann gibt es eine Reihe von Karussell. Er hat auch zum Beispiel, jetzt gerade habe ich ihn wieder gehört, in einem Hörspiel hier bei Kein Mucks von dem Podcast wieder von Herrn Pastewka.
Ja.
Und er hat auch Don Quixote eingelesen und er hat mir ja mal geschrieben, habe ich das mir erzählt?
Nein, bitte
erzähl. Hans Pätsch hat mir mal einen Brief geschrieben, und zwar als diese Karussell-Edition rauskam, ist jemand nach Hamburg gefahren und hat ihn interviewt vom Radiosender, wo ich damals gearbeitet habe, beim Hessischen Rundfunk. Und Hans Pätsch hat mir ein Station-ID eingesprochen.
Ja.
Also er hat gesagt, hallo, liebe Kinder, hier ist Hans Pätsch und ich grüße den Hennes, den kleinen Lausbub. Der ist sogar auf meiner CD drauf, auf der ersten, auf der Generation Yps. Ich habe tatsächlich eine Station-ID von Hans Pätsch, und dann habe ich mich bei Hans Pätsch bedankt und er hat mir zurückgeschrieben. Und ich hoffe, irgendwo habe ich diesen Brief noch.
Der kleine Lausbub.
Ja, das war natürlich geil. Ne? Das war natürlich spitze.
Und es ist einfach
die Stimme.
Also die Stimme, und ich habe ja hier Charles Dickens, er hat ja ganz viel Charles Dickens auch gelesen.
Ja.
Oliver Twist, und das ist so, ich meine, Charles Dickens ist so großartig. Also Charles Dickens ist fantastisch. Aber wie Hans Pätsch Oliver Twist liest, es ist einfach göttlich. Und ich höre ihm so gerne zu, und er ist so klug. Und er ist einfach fantastisch. Und wie er eben, um nochmal zu Inchu-Chuna zurückzukommen, wie er Inchu-Chuna spricht, den Vater von Winnetou, mit dieser Stimme, das hat mich umgehauen.
Es ist nicht der Vater von Winnetou, es ist der Vater von...
Von Nchochi? Nee, Nchochi ist die Schwester. Nee, Nchochi ist die Schwester von Winnetou.
Bist du sicher? Ich weiß es jetzt nicht.
Ja, ich würde schon sagen. Doch.
Ja.
Na klar. Okay. Sie sagte, Winnetou, mein Bruder, rechne mich.
War das nicht Uschi Glas im Film?
Im Film ja, war das. Nee, das war Apanachi. War das nicht
Apanachi,
Ja, genau.
Ist doch auch egal. Hans Pätsch konnte alles sprechen.
Nein, aber ich muss auch wirklich, ich hatte in meinem Leben bis dato noch nicht so eine Stimme gehört. Muss ich wirklich sagen. Nee,
das also gab's Hans auch. Die Stimme gab's auch nur einmal.
Ja,
Das ist auch einfach nur einmal. Apropos, wollen wir noch mal kurz abschließen. Musik, hast du die neue Elvis Costello schon gehört?
Nein, noch nicht.
Ja, die ist noch auf der Liste. Ich musste heute, es sind ein paar Platten jetzt rausgekommen, also die neue Elvis Costello. Dann hat unser Freund Heinz-Rudolf Kunze eine Doppel-Live-CD rausgebracht, aufgenommen im Stadtschloss in Schwerin.
Mhm.
Ja, wer schon mal in Schwerin war, eine sehr, sehr schöne Location.
Sehr
da ist auch, glaube ich, der
Location.
Landtag.
Ganz schön.
Und eine Doppel-Live-CD diesen Sommer, glaube ich, aufgenommen. Und halt auch dann mit aktuellen Texten. Und dann habe ich heute die neue AC/DC gehört.
Da habe ich heute früh reingehört.
So, ich habe mich erst ein bisschen geärgert, weil ich habe eigentlich gedacht, sie hätten jetzt mal die Chance ergreifen können und zu sagen, nach dem Tod von Malcolm Young machen wir mal ein richtig schönes, dreckiges Blues-Album.
Ja.
Die Platte heißt Power Up. Sie hätte auch heißen können Business as Usual, weil es ist einfach eine AC/DC-Platte wie immer. Und erst habe ich mich geärgert und dann dachte ich so, nee, sie ist geil. Sie macht einfach Spaß. Sie zitieren sich selber ohne Ende. Es ist einfach, sie sind und bleiben ihre beste Coverband.
Das zieht durch. Ich krieg gute Laune, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
und du fängst an zu wippen. Es ist natürlich, man könnte jetzt sagen, das ist alter Herrenrock, das ist jetzt gemein. Ich find's,
ist es doch auch. Ich finde das überhaupt kein Schimpfwort. Ich finde das gut. Das sind alte Herren, die rocken noch.
Ja, genau.
Das sollen die Jungen doch erstmal machen hier.
Genau. Nein, und ich hatte da wirklich viel Spaß und habe mir das angehört und ich habe auch was zu vermelden.
Zu vermelden, die
und
doch bitte, Herr
unser
Nikolai,
Freund I.M. Heinrich, Nils Heinrich, der übrigens auch bei Patreon ist, der hat mich angerufen und hat gesagt, er will ein Musikvideo aufnehmen. Und dann war ich am Mittwoch, der wohnt ja von mir entfernt, also ich wohne ja in Steglitz, Berlin-Steglitz, also Luftlinie 1 Kilometer von mir entfernt, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin darüber Und dann haben wir ein Musikvideo aufgenommen bei ihm in der Küche. Und zwar, er hatte eine Hip-Hop-CD gemacht, die heißt Kollege Heinrich.
Ja.
Und auf dieser CD, die es überall gibt, die man sich auch streamen kann, ist ein Song drauf, Brötchen der Woche. Und wir beide, also er ist ja Konditor und ich bin Konditor. Und wir haben ein hammerhartes, böses, wirklich, also ein edgy Musikvideo, Hip-Hop-Video aufgenommen.
Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Das ist schon heftig, du, was ihr da macht.
Ja, und also, ich bin Safran MC, ne, also so wie Bones MC. Und ja. wir sind richtig evil. Wir sind richtig gemein. Und der Teig wird richtig, also wir haben da eine Sache. Das kommt, glaube ich, jetzt am Dienstag oder Mittwoch raus, hat Nils gesagt. Also er sitzt gerade zu Hause und schneidet das Video. Brötchen der Woche wird, glaube ich, ziemlich lustig.
Geil, ja.
Brötchen der Woche. Und was machst du so?
Ja, ich habe zu tun. Also ich beschäftige mich. Ich bin räum weiter auf. Also das scheint doch ein Jahrzehnt Arbeit zu sein, hier mein Zimmer aufzuräumen, hier mein Arbeitszimmer, und beschäftige mich, indem ich viel lese, indem ich viel gucke, indem ich viel Hörspiele höre, viel Vinyl höre, die eine oder andere Kassette raushole und die höre.
Ich habe gestern mit der Frau, die bei mir zu Hause wohnt, habe ich angefangen bei Netflix das Damengambit.
Ja, auch da auch wieder Pastewka. Der hat gesagt, das musst du unbedingt gucken. Ja. Das hier mit der Taylor Joy. Mhm. Wie ist das?
Toll.
Ist eine Miniserie, ne?
Ist eine Miniserie. Es ist wirklich so gut. Ich meine, es war dann irgendwann zu spät. Wir mussten ins Bett und sind die Augen zugefallen. Aber eigentlich ist es eine Serie, die man am liebsten durchgucken möchte, weil es ist also ich finde es wirklich toll. Was heißt perfekt? Ja. Aber es ist eine Serie, die ist klug, die ist intelligent gemacht. Das ist eine gute Geschichte. Es ist jetzt nicht irgendwie die tollste und neueste Geschichte, aber es ist schön und intelligent und gute Unterhaltung und sehr zu empfehlen.
So schön. Ansonsten bereite ich den nächsten John Sinclair Night Talk vor, den ich im Dezember aufnehme. Da werde ich mit einem Autor sprechen, dessen Werke ich mir gerade zur Brust nehme. Und ansonsten lese ich gerade zum dritten Mal Ready Player One, weil Ende des Monats der zweite Teil rauskommt. Der passenderweise heißt Ready Player Two. Und da lese ich den ersten Band jetzt nochmal. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Weil ich jetzt auch nochmal, ich habe, seitdem ich den Band das letzte Mal gelesen habe, immer nur den Film gesehen. Immer mehrmals natürlich, weil halt auch durch die Begegnung mit Spielberg damals. Und ich möchte jetzt nochmal gucken, wie ist das nochmal geschrieben? Weil es ist schon was Besonderes, ein Roman über ein Videospiel zu schreiben. Also nur das reine Wort, ohne die Visuals, ohne die Optik, wie das geschrieben ist. Und das muss ich sagen, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das ist wirklich toll geschrieben, Ready Player One. Und da freue ich mich doch sehr auf den zweiten Teil und hoffe, dass er nicht enttäuscht.
So, pass auf. Und jetzt habe ich noch für dich darf ich mal jetzt hier den Angebermodus anschalten?
Ja, natürlich.
Ja, pass auf. Jetzt passiert nämlich was, da wirst du sagen, der Nikolai, also es gibt so, wie kann man denn, also, pass auf.
Ja,
gestern treffe ich mich mit einem meiner liebsten Freunde bei ihm zu Hause. Der heißt Tom Lear, der ist Schriftsteller. Also unter anderem ist er Schriftsteller. Und der hat fantastische Bücher geschrieben, habe ich dir sicher auch mal.
Hast du das schon mal erwähnt,
genau. Habe ich schon mal erwähnt. Leichtmatrosen, ein absolut großartiges Buch. Und der hat ein neues Buch geschrieben und das hat er mir gestern in die Hand gedrückt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich weiß, es muss großartig sein. Und das Buch trägt den Titel Die Wahrheit über Metting. Und es gibt eine der Figuren in diesem Buch und die trägt den Titel Pepik Novak.
Ach, hast du mir das schon mal privat erzählt? Oder
das habe ich dir schon mal privat angedeutet.
Das hast du mir privat erzählt, aber jetzt wurde es noch mal erzählt.
Ja.
Genau, das, also dein tschechisches Alter Ego tritt auf in dem Buch. Und
in diesem Buch gibt es also Pepik Novak. Ich werde das auch noch mal auf der Facebook-Seite noch mal kommunizieren. Pepik Novak taucht in diesem Roman, in dem neuen Roman von Tom Lear auf, Die Wahrheit über Metting. Und als er mir das gegeben hat, und es gibt dann auch noch eine Danksagung am Ende des Buches, wo mir dann nochmal gedankt wird und dass er diesen Namen und diese Figur ausleihen durfte, da hatte ich schon ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich dachte, meine Güte, das ist doch eigentlich ganz schön großartig, oder?
Das ist schön. Also beschäftigt euch mit Hörspielen und Büchern und Filmen und Serien und so. Also wir haben jetzt die Zeit, wir können jetzt gerade viel, viel, viel nachholen. Ich bin noch weiter am Übersetzen den nächsten Asterix. Übrigens, habe ich dir erzählt, der neue Kölsche Asterix von Heller von
Sinn? Hast du erzählt, ja.
Heller von Sinn. Ist ganz fantastisch. Asterix Kümpner am Kommiss ist absolut großartig. Und lasst es euch gut gehen, seid froher Dinge, habt Hoffnung und
Ja, macht bleibt, einfach was Schönes, kocht was
bleibt
Schönes.
Bleibt gesund einfach. So,
bleibt
ne?
gesund, habt euch lieb genau. und haut euch nicht auf die Fresse, sondern ja. habt euch lieber lieb. Das ist schöner, genau. macht mehr Spaß und ist genau. auch gesünder.
Ist viel besser. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal, mein Lieber.
Ja.
Mein Güster.
Es war ein Träumchen. Ich danke dir.
Können wir noch einen Kassettenschluss machen? Nee. Das waren blühende Landschaften mit.